Ja, dann wollen wir beginnen. Es wird zeitig. Ja, wir fangen heute mit endlich mal mit dem Phänomen der semantischen Analyse. Und zwar fangen wir wahrscheinlich mit am meisten zugänglichsten Phänomen. Das ist die Metapher als alltagsplausibles Phänomen aus der Semantik, wahrscheinlich, das jeder kennt. Ich habe heute nicht so sehr vor, Definitionen zu geben, was eigentlich Metapher ist. Und auch, obwohl ich eine Klassifikation gebe, die nicht endgültig ist, sondern eher die Schnittstellen zwischen Semantik und Syntax, Schnittstellen zwischen Semantik und Morphologie aufzuzeigen, und zwar anhand des Phänomens der Metapher. Ja? Ich verspreche mir, dass wir dadurch eher rigide linguistisch bleiben und nicht in irgendwelchen Interpretationen einfach einsteigen, die ich nicht so sehr mag. Ich habe hier gestern habe ich einen Text versucht zu übersetzen, und da dachte ich gerade an etwas, was vielleicht sehr metaphorisch ist, so metaphorisch, dass man eigentlich nicht erraten kann, aus welchem Feld eigentlich dieser Text herkommt. Ich lese mal ganz kurz einen Satz vor, und dann seid ihr darauf angehalten, vielleicht zu raten, aus welchem Fach dieser Text vielleicht stammen könnte. Die Themen erweisen sich noch in kompakter, auftrumpfender Variante als ein Gemenge aus quecksilbig verfließenden Facetten, die wie in einem Kaleidoskop zu immer neuen Konstellationen zusammenschließen. Ich lese das nochmal. Die Themen erweisen sich noch in kompakter, auftrumpfender Variante als ein Gemenge aus quecksilbig verfließender Facetten, die wie in einem Kaleidoskop zu immer neuen Konstellationen zusammenfließen. Metapher, Metapher, Metapher. Aus welchem Fach könnte das sein? Okay, Punkt 1. Kann man auch aus Philosophie betrachten. Maria, hast du eine Idee? Gerade du? Oh, weit, weit weg. Ich lese das kurz nochmal. Die Themen erweisen sich noch in kompakter, auftrumpfender Variante als ein Gemenge aus quecksilbig verfließenden Facetten. Dieses quecksilbig verfließenden Facetten, das ist unglaublich. Ich glaube, das kann man nur auf Deutsch sagen. In allen Sprachen. Aber das ist tatsächlich eine Beschreibung von Richard Strauss, das Heldenleben. Genau, das ist aus Musikwissenschaften. Und Musikwissenschaften, also das fand ich deswegen so interessant, weil es gibt eine ganze Richtung, die in der Philosophie, aber auch in der Musikwissenschaften oder Kunstwissenschaften allgemein, die versucht, die Farben mit Klänge zu verbinden. Ja? Und ich meine, solche Begriffe wie Farbton oder Klangfarben, das sind nicht zufällig. Ja? Farbton, also es gibt dunkle Töne, und mit dunkel an der Stelle ist als Metapher gemeint für Farbe. Ja? Und ich glaube, Farben sind wahrscheinlich meist willkommene Kandidaten, unter Lexika metaphorisiert zu werden. Ich habe hier so als Background einfach spielerisch ein paar Sachen zusammengestellt, wenn wir das mal. Und dann, als ich das fertig hatte, dann dachte ich mir, okay, dann markierst du autologisch die Wörter selbst, um zu schauen, welche Farbe wird am meisten metaphorisiert. Zum Beispiel blau machen, gelb vom Neid, ja, ist sehr interessant, oder? Gelb vom Neid. Rot wird sehr oft als roter Planet, ich weiß nicht, ob das so weite Metaphorisierung ist, oder ein rotes Tuch zum Beispiel, ja, also rotes Tuch oder zum Beispiel grünes Licht, das kann man vielleicht als Antonyme entgegensetzen. Blass bleiben, knallrot werden, grün und blau schlagen, ja, also Farben, die metaphorisiert werden, und zwar in unterschiedliche Gradationen. Angefangen habe ich das aber mit dem Klang, also mit der Musik. Und diese Verbindung ist auf keinen Fall physikalischer Natur. Wir wissen, dass die Klänge physikalisch sind. Und mittlerweile wissen wir, dass die Farben nichts anderes als unterschiedlich gehaufte physikalische Wellen sind. Ja, die unser menschliches Auge ist fähig, diese physikalische Wellen einfach wahrzunehmen. Ja. Beides sind physikalisch, aber die Verbindung ist nicht physikalisch. Ja. Farbton oder Klangfarbe sind eben durch menschliche Kognition zusammen verbundene Entitäten. Und deswegen ist die Metapher an sich und die Metaphorisierungen an sich ja aus von Menschen entstanden, und das wird unterschiedlichst verwendet. Wir werden vielleicht einführend heute überlegen, welchen Anteil nimmt Metapher generell im Sprechen. Also was ist eigentlich die Essenz der Metapher. Anfangen werden wir aber mit wunderbaren Buch von Lewis Carroll, Alice hinter den Spiegeln, in dem ein Dialog stattfindet, den ich sehr interessant fand, denn da können wir vielleicht sehen, dass Metapher nicht einfach sprachliches Phänomen ist, sondern ein Instrument. Oder daraus wird ein Instrument gemacht. Und damit möchte ich anfangen, und auch mit dieser Idee möchte ich auch diese Sitzung heute beenden, einfach einen Kreis schließen. Lesen wir das kurz zusammen, was hier steht. Aber Glocke heißt doch gar nicht ein einmaliger schlagender Beweis, wandte Elis ein. Wenn ich ein Wort gebrauche, sagte Gurgelmurgel in recht hochmutigem Ton, dann heißt es genau, was ich für richtig halte, nicht mehr und nicht weniger. Es fragt sich nur, sagte Alice, ob man ein Wort einfach etwas anderes heißen kann, lassen kann. Ganz wichtig, Kausativ. Es fragt sich nur, sagte Gurgelmurgel, wer der Stärkere ist. Weiter nichts. Die plausible, also etwas triviale Frage lautet, wie kann man etwas bedeuten lassen, etwas heißen lassen? Was ist das, was schließt das eigentlich mit ein? Natürlich nicht sprachliches, außersprachliches. Ja? Deswegen auch das Stichwort Instrument. Einerseits wissen wir, dass Sprache nichts anderes als Instrument ist, aber innerhalb des Instruments gibt es noch Instrumente, die mit bestimmten Taktiken eingesetzt werden. Und Metapher gehört dazu. Aber wir überlegen heute darüber, wie geht es, dass man etwas heißen lassen kann. Wie klappt das? Wenn wir geboren werden, bekommen wir Lexika miterworben, einer ganz bestimmten Sprache, und lebenlang operieren wir damit. Übrigens, in Bezug auf Spracheverb geht man davon aus, dass zu Ende der kritischen Phase, mit dem 5., 6. Lebensjahr, ist das Modul für Grammatik so gut wie vollständig ausgebildet. Das einzige sprachliche Modul, das lebenlang open ist, geöffnet ist, das ist das Lexikon. Das ist das mentale Lexikon. Lebenlang lernen wir neue Wörter. Ja? Gestern habe ich zum Beispiel gehört oder gelernt im Deutschen, die Frankfurter, die hier eingezogen sind, heißen eingeplackter Frankfurter. Also ich bin eingeplackter Frankfurter. Kennt man das hier? Ich kenne das Wort in diesem Zusammenhang nicht. Aber ein Ur-Frankfurter hat zu mir gesagt, ach so, du bist ein eingeplackter Frankfurter. Man lernt lebenlang, egal ob Muttersprache oder Fremdsprache, das Modul ist immer geöffnet. Das heißt, wir können in einer ganz bestimmten Phase der Entwicklung unseres mentalen Lexikons etwas heißen lassen. Die Antwort von Gurgelmurgel ist, wer entscheidet eigentlich darüber, was heißt? Wer lässt etwas heißen? Und welche Kriterien oder Macht- oder Deutungshoheiten können wir dort vielleicht mitinterpretieren? Dieses Etwas definieren wir heute als Gegenstand dieser Sitzung, und das ist tatsächlich eine Metapher. Jetzt kommen wir zu Leonard Bloomfield. Und Leonard Bloomfield, der Begründer des amerikanischen Strukturalismus, das Buch gehört zu Klassiker 1933, Language, heutzutage als Zeitschrift existent. Wenn jemand von euch es schafft, dort einen Artikel zu veröffentlichen, dann kann man ja gleich eine Rente beantragen damit. Also mehr kann man ja heutzutage als Linguist nicht mehr machen. Der hat geschrieben, dass in der natürlichen Sprache sei entweder alles metaphorisch oder nichts. Ja, das ist ganz interessant. Das ist gerade derjenige, der sagt, dass Semantik gehöre nicht zu Gegenstand der Linguistik. Ja, wir wissen ja, was in amerikanischer Strukturalismus von Semantik geglaubt hat oder gehalten hat. Nämlich, das ist so individuell interpretativ, das ist schwer fassbar. Deswegen können wir Semantik nicht als ernsthaften Gegenstand der Linguistik betrachten. Und der sagt, wenn in einer natürlichen Sprache etwas stattfindet, dann ist das Metapher, ansonsten nichts. Ja? Er meinte damit, dass da eine Fusionierung, eine Zusammenpuzzelung stattfindet, einerseits des sprachlichen Zeichens. Das sprachliche Zeichen ist nichts anderes als kumulative Darstellung eines Konzeptes und andererseits die Erfahrung des Sprechers, die Präsupposition des Sprechers. Diese Fusion findet in einem sprachlichen Zeichen statt. Und das sprachliche Zeichen ist Übereinkommen, ist quasi eine Konvention in einer Sprachgemeinschaft und daher ist das stabil. Meine Erfahrung aber nicht. Meine Präsupposition ist individuell und ich kann mitmeinen, mitbedeuten lassen, co-denotieren und so weiter. All die Facetten, die durch den Verwender des sprachlichen Zeichens mitinterpretieren können, findet tatsächlich beim Sprechen statt. Und damit meint er, jedes Mal, wenn wir sprechen, lassen wir etwas bedeuten. Und das muss nicht unbedingt im konventionellen Sinne sein, im sprichwörtlichen oder eigentlichen Sinne bedeuten. Ich habe hier einfach als Beispiel, ob wir jetzt Haus verwenden, das Wort, im eigentlichen Sinne ein Dach über den Kopf, oder zum Beispiel das ganze Kontinent darunter meinen, Europa als unser Haus, hängt davon ab, wer dieses Zeichen in welchem Kontext gerade verwendet. Wenn ich jetzt irgendwie Europapolitiker bin aus der Europäischen Kommission, dann wird tatsächlich Wert darauf gesetzt, so oft wie möglich das Wort genau unter dieser Bedeutung und nämlich Kontinent zu rezipieren, um eben ganz bestimmte politische Ideologie zu stärken und auch ganz bestimmte Konzepte damit verbinden zu lassen und nicht unbedingt jetzt zum Beispiel wie, weiß jetzt nicht, Haus im Sinne von zum Beispiel sparen, um ein Hauseigentum zu erwerben. Ja? Das wäre ja genau das Gegenteil. Wenn wir jetzt, also deswegen habe ich heute einführend gesagt, ich distanziere mich oft von vielen Definitionen, was eigentlich Metapher ist, weil viele schreiben, ja, wir müssen diesen Begriff präzisieren. Was ist eigentlich begriffliche Präzision an sich selbst? Ja? Was ist eigentlich Begriff für das Wort? Begreifen, etwas begreifen, kommt aus dem Greifen. Etwas Haptisches, etwas mit Handgreifen und dann metaphorisch etwas durch Vernunft greifen, etwas durch Ratio greifen, also nicht mehr die eigentliche Bedeutung. Allein das ist bereits ein Metapher. Ja? Begriff an sich ist Metapher. Präzision ist auch Metapher, ist nichts anderes als vom Beschnitten, also etwas zuspitzen. Begriffliche Präzision ist nichts anderes als verständliche Zuspitzung. Beide Wörter sind selbst metaphorisch verwendet, sind selbst Metapher. Deswegen meint er auch, es findet immer Metaphorisierung statt, Metapher als Produkt und Metaphorisierung als Prozess. Dazwischen ist sowas wie Metaphorizität als Gradation. Ja, und wir müssen eher mit diesem dritten Begriff operieren. Wir haben immer einen ganz bestimmten Abbildungsgrad des Metaphers, indem wir, oder der Metaphorizität, ja, als Graduierung eher und nicht als entweder Produkt oder der Prozess. Ja. Und ein ganz witziger Hinweis von Clemens Knobloch, sollten wir ein Metapherverbot verhängen wollen, dann könnten wir das nicht machen, außer uns dabei metaphorisch auszudrücken. Ja, also autologisch uns zu verhalten. Dann, das ist jetzt von Leonard Bloomfield, also man kann natürlich die Motive über so eine Aussage tatsächlich darin suchen, dass es einfach keinen Sinn macht, Metapher zu untersuchen, weil alles Metapher ist. Metapher zu untersuchen heißt, die ganze Sprache zu untersuchen. Das ist sozusagen die theoretischen Rahmen, die uns jetzt auf abstrakten Ebene interessieren. Ich habe mir gedacht, welches Beispiel bringe ich jetzt dafür? Was ist die eingängigste Metapher des 21. Jahrhunderts, der Zeit, den wir hier erlebt haben? Die Generation, die ich jetzt hier sehe, ich könnte mich vielleicht mit Florian zusammen euch gegenüberstellen und sagen, okay, ihr seid alle Digital Natives. Ihr seid in die Welt hineingeboren, in der Netz bereits gab es. Bist du dabei oder?
Ja.
Oder bist du Migrant? Okay. Also ich bin ganz klar Digital Migrant. Ich bin in diese Welt immigriert. Deswegen dachte ich, das, was die Generationen sogar trennt, die Metapher dafür, ist nichts anderes als Netz. Das Wort für Netz. Und ursprünglich, wahrscheinlich, war das eine natürliche Erscheinung. Man hat ja beobachtet, wie Spinnen die Netze bauen und da irgendwas gefangen werden. Man hat gesagt, okay, ich möchte auch einen Fisch fangen, deswegen mache ich ein Netz aus. Das war zunächst mal so ein Netz. Ja? Und wahrscheinlich die meiste Zeit der Existenz des Wortes Netz waren eben die zwei hier gemeint. Wenn man heutzutage aber ein Netz sagt, und zwar in solchen Kontexten wie zum Beispiel, ich bin gerade im Netz. Man meint ganz sicher nicht im Spinnennetz oder im Fischernetz, sondern ich bin gerade im Netz. Ja? Oder wenn man sagt, ich habe es im Netz gefunden. Es ist ganz sicher nicht die physikalische Netze damit gemeint. Ganz sicher sind das ganz bestimmte Kommunikationsnetzwerke. Und diese Kommunikationswerke sind tatsächlich zunächst mal physikalisch. Oder wenn man sowas sagt, er ist gut vernetzt, damit meint man natürlich Social Network, ja? Also soziale Netzwerke. Er ist gut vernetzt und es gibt sogar in der Industrie ein Riesenzweig, wie netzwerkle ich am besten. Ja, was heißt netzwerkeln? Netzwerkeln heißt, wenn man zu einer Konferenz fährt, nicht um einen Vortrag zu halten, sondern eine Kaffeepause Hallo zu sagen und die Visitenkarten zu verteilen. Ja, also wegen 8 Minuten, zweimal am Tag, fährt man hin. Das ist netzwerkeln, ja, sich zu vernetzen. Und einerseits haben wir tatsächlich als Produkt, und aber dieses Produkt hat einen ganz bestimmten Prozess durchfahren und diese zwei Sachen habe ich jetzt vorhin zwar erwähnt, aber müssen wir tatsächlich durch auseinanderhalten. Wir haben zunächst mal Metapher und Metaphorisierung als Produkt und Prozess und dieser ganze Orbit drumherum ist Metaphorizität, die Graduierung. Ja? Wir können tatsächlich im Sinne von Leonard Bloomfield alles als Metapher betrachten, aber legitimerweise auf einen Strahl der Graduierung. Und wir haben die Metapher, die tatsächlich so klingen wie das hier, die uns gar nicht erlauben, irgendwie zu erraten, was für ein Fach das gerade ist. Oder natürlich sowas wie Haus, wo wir tatsächlich einen Kontext brauchen, um zu sehen, ist da ein Kontinent gemeint oder ist es ein Gebäude gemeint. Das ist von George Lakoff, eine der meistverwendeten Metapherdefinitionen, die nichts anderes ist, als das griechische Wort für Metapher einfach nochmal zu übersetzen. Meta, über und übertragen. Das ist nichts anderes als aus dem alten bekannten Konzept auf das neue unbekannte Konzept zu übertragen. Es ist nichts anderes als es gibt in der kognitiven Psychologie sehr interessante Beispiele, wie das eigentlich funktionieren soll, diese Übertragung. Und man geht davon aus, wir haben ganz bekannte Muster im Kopf, die so aussehen. Ein bekanntes Muster für Dreieck ist das. Wenn ich aber nichts anderes anbiete, zum Beispiel als das oder das, die sind alle unvollständig, ich kann das vervollständigen. Ich kann das mit einem bekannten Muster abgleichen und sagen, okay, das hier sieht für mich nach einem Dreieck aus. Jeder von uns wird in unserer Kognition das so vervollständigen oder das so vervollständigen. Diese blaue Striche, die wir sehen, nennt man auch Übersummarität. Übersummarität. Das, was wir ja vorher ohne den gesehen haben, sagen uns mehr, als die darstellen. Die tragen in sich bereits ein Muster. Das ist Übersummarität. Also wir können das als Summe zusammen sehen. Was wir aber halten, ist mehr als bloße Zusammensetzung, als die bloße Summe. Ja? So, sicherlich habt ihr ja oft, warum passiert, wenn wir etwas lesen? Wir wissen eigentlich, was falsch und was richtig ist, was Sprachliches zum Beispiel, und wir übersehen das. Warum passiert das? Ja? Warum ist so, dass wir bestimmte Dinge, die komplett falsch dastehen oder vielleicht lückenhaft dastehen, trotzdem richtig gelesen werden? Ja? Weil da ist eine kritische Menge an Erkennbarkeit des Musters da, und sobald und jedes Muster hat eigene kritische Menge. Und unsere Kognition funktioniert so, dass wir ausgehend aus dem bekannten Muster, das trotzdem reparieren oder wiederherstellen. Ja? Jetzt stellen wir uns mal einen Gegenprozess dar. Ja? Ihr habt doch hier auch einen Gegenprozess da. Wir haben etwas komplett Bekanntes und wir machen daraus das hier. Ja? Und keine Ahnung, wir machen daraus vielleicht sowas. Warum auch immer. Ja, ich weiß jetzt nicht. Ja? Wir tun etwas komplett Neues, was absolut Unerwartetes drauf. Ja? Das heißt, das bekannte Muster wird rückgebaut, wird quasi defragmentiert oder dekomponiert und etwas Zusätzliches ergänzt. Das ist jetzt sehr schematisch aus der kognitiven Psychologie, aber so soll das ungefähr funktionieren, dass man die neue Assoziationen ausgehend aus dem altbekannten Muster herstellt. Und je nachdem, wie verrückt jetzt da diese Ergänzung gerade aussieht, können wir tatsächlich von Gradierung oder verschiedenen Graden der Metaphern sehen. Meinetwegen, keine Ahnung, mache ich noch Menschen, keine Ahnung, sowas. Also noch verrückter und alles Mögliche, bis Andy Warhol, was weiß ich. Ja, also ich kann alles, bis der Arzt kommt, eigentlich hin metaphorisieren. Und dabei müssen wir tatsächlich unterscheiden, auf welchem Grad der Metaphorisierung gerade etwas befindet. Diesen Grad der Metaphorisierung brauchen wir besonders, denn Sprachen verwenden diesen Weg, diese Metaphorisierung zweierlei. Und diese zweierlei Verwendung kennen wir aus der Morphosyntax oder Morphologie. Dabei, wir bleiben jetzt ein bisschen länger an dieser Darstellung, aber vielleicht sprechen etwas mehr. Warum auch immer entscheidet eine bestimmte Sprache für einen Kandidaten, für ein Lexem. Es gibt wirklich Theorien darüber, wie das geschieht. Warum soll genau das für etwas metaphorisiert werden und nicht ein anderes Wort? Was qualifiziert ein Wort als Kandidat für Metaphorisierung zu sein? Welche Eigenschaften sind das? Ja? Und es gibt sehr viele gelungene Erklärungen für einzelne Beispiele, aber es gibt aus meiner Sicht zumindest, außer der Theorie der Grammatikalisierung, keine gelungene Theorie, die so einen globalen theoretischen Rahmen geben würde. Okay, wenn wir ein X-Lexem mit XYZ-Eigenschaften haben, dann ist dieses Lexem geeigneter Kandidat, um metaphorisiert zu werden, sich auf diesem Weg zu begeben. Nicht alle Wörter begeben sich auf diesem Weg. Ja? Am Ende haben wir entweder Bedeutungswandel, und darüber werden wir mehr sprechen heute. Oder wir haben die Grammatikalisierung und aus der Einführungsveranstaltung bringe ich immer die leicht eingängige Beispiele zu Modalverben. Ja, also Modalverben, die räumliche Zustände beschreiben. Das Feld ist eben, das Wort für eben. Ja? Eben heißt, das ist eine flach, einfach Beschaffenheit, oberflächliche Beschaffenheit. Ich kann aber Verortung in die Verzeitung sehr leicht metaphorisieren und zwar sagen, er war eben da. Das Feld ist eben, er war eben da. Eben, eben. Einmal ist eben oberflächliche Beschaffenheit für einen Raum und er war eben da, er war gerade da, heißt das. Ja? Also auch zeitliche Gleichheit. Ja? Es ist also semantisch, hat so eine große Schnittmenge miteinander. Sobald aber etwas, was verortet wird, für Verzeitung verwendet wird oder umgekehrt etwas, was verzeitet für Verortung verwendet wird, ist er bereits günstiger Kandidat. Und das kommt zu sowas wie zum Beispiel, Männer sind ebenso. Weder Verzeitung noch Verortung, sondern Modalität. Ja? Sobald die fixierte semantische Bedeutung anfängt zu schwanken, weiß kein Mensch, wohin das führt, aber kann zum Beispiel zu sowas führen wie kompletter Verlust der Bedeutung von Flachheit, zeitlicher oder räumlicher. Und kommt sowas wie, Modalität ist nichts anderes als Statement des Sprechers zum Ausgesagten. Männer sind eben so. Ja, eben, ich kann den Satz auch ohne eben aussprechen, da packe ich aber meine Einstellung zu dem Gesagten nicht mehr ein. Ja. Solche Entwicklungen. Eine sehr interessante Entwicklung ist noch zum Beispiel mit Bekommenspassiv. Ja? Maria bekommt das Buch. was ist das für eine Konstruktion? Wir haben ein Vollverb, ein finites Vollverb. Diese Konstruktion können wir auch als in vielen Sprachen, die dafür eine extra grammatische Kategorie haben, auch als Benefaktiv bezeichnen, als semantische Rolle. Das ist eine impersonelle Konstruktion. Das ist eine resultative Handlung. Jemand hat am Ende dieser Handlung das Buch in der Hand, und zwar Maria. Ja? Wir wissen aber nicht, wer dieses Buch ihr gegeben hat. Das heißt, der Trigger, der Auslöser dieser Handlung ist hier nicht zu sehen. Das ist impersonell. Ja? Aber weil Maria eben Nutznießer dieser Handlung ist, nennen wir so eine Konstruktion als benefaktive Konstruktion. Benefaktivität brauchen wir als dieses Verb hier als resultatives Verb zu indizieren, zu erkennen. Resultative Verben sind eine bestimmte semantische Klasse. Ja? Und warum müssen wir das Verb als resultativ identifizieren? Damit wir wissen, da ist eine fixierte, strenge, rigide semantische Bedeutung da. Es ist ganz klare semantische, lexikalische Bedeutung da. Wir können aber diesen Satz, Maria bekommt das Buch geschenkt. Zack. Wir haben auf einmal Verbkomplex, ja, wo in dem bekommt einfach die grammatische Information in sich trägt. Die semantische Information ist aber im infiniten Teil des Verbs das ist nicht einfach das Buch ausgeliehen, das ist nicht einfach das Buch, das gekauft wurde, sondern sie bekommt das als Geschenk. Ja, wir sehen, dass diese fixierte Semantik der Person A gibt was Person B, weicht auf. Diese Bedeutung bekommt so einen Riss. Ja, und dieser Riss ist eher ganz klar zu sehen. In der gleichen Konstruktion, und wie gesagt, diese Entwicklung ist bereits Indiz, dass dieses Wort jetzt hier steckt und sich auf diesen Weg begibt. Ja? Und also wir in protokollare oder offizielle Sprache findet man sehr oft sowas wie Maria bekommt den Führerschein entzogen. Zack. Ja? Da ist keine Bedeutung mehr dass sie ihre benefaktive Rolle als Nutznießer, ja, sie bekommt nichts mehr, sie bekommt etwas weggenommen, und das ist das Wort immer noch da. Diese bekommen passiv im Deutschen, natürlich nicht mit dem bekommen, sondern mit kriegen, ne? Also kriegen als Verb. Also kriegen passiv, eigentlich nicht bekommen passiv, sondern kriegen. Kriegen hat nichts mit Krieg zu tun, ne? Also kriegen kommt aus dem Erkriegen im Mittelhochdeutschen. Ne? Erkriegen, etwas erlangen, etwas erstreben, nach etwas trachten. Ja? Das ist aus dem Mittelhochdeutschen. Und dann ging es einfach Präfix er verloren, und dann hat man schon im Niederdeutschen hat man ja schon die ersten Mal, und in süddeutschen Dialekten hat man kriegen einfach für bekommen, aber in der gesprochenen Sprache. Ja? Und dieses Bekommen passiv mittlerweile hat mit der semantischen Rolle des Benefaktivs nichts mehr zu tun. Also das ist ja komplett gestrichen, das ist komplett was Neues. Ja? Das ist ein Satzmodus passiv, und zwar Bekommen passiv oder Kriegen passiv, also in der gesprochenen, in der Schriftsprache entsprechend unterschiedlich. Und das ist der Weg der Grammatikalisierung. Wir sehen, dass hier die fixierte Bedeutung generalisiert wurde. Wenn eine fixierte Bedeutung generalisiert wird, hat jede Sprache als ökonomisches System zwei Optionen. Entweder das Wort abzuschaffen, das wird nicht mehr verwendet, oder eine Funktion, die gerade ansteht, auf dieser Form zu laden und das Wort weiterzuführen. Und genau das Gleiche passiert hier auch. Wenn man solche Entwicklungen, ich habe oft genug hier erwähnt, aber vielleicht lohnt sich immer wieder das Buch von Joan Baibi und William Paliuka zu erwähnen, Evolution of Grammar. Das ist ein klassisches Werk, geschrieben, glaube ich, von zwei Generationen. Über 100 Sprachwissenschaftler waren beteiligt, die genau solche Entwicklungen in unglaublich gut empirisch belegt. Das war in den 80er Jahren des letzten Jahrhunderts und 92 kam das Buch raus. Gibt es PDF-Version überall, auch hier in der Bibliothek runterzuladen. Man beobachtet diese Entwicklung und das ist unglaublich gut dokumentiert. Warum zum Beispiel ein Kandidat für Futurmarkierung das Verb Voluntarität war, also wollen. Ja? Will hat tatsächlich etwas mit wollen zu tun. Also das ist der ursprüngliche Lexem für die Futurmarkierung. Weil rein semantisch, rein interpretativ etwas wollen hat, ist zukunftsorientiert, hat Futur gerichtet. Deswegen lag nahe, genau das Lexem dafür als Kandidat aufzugreifen und semantische Bedeutung so lange zu generalisieren, bis daraus nur noch Hülle wird. Und diese Hülle hat nur noch eine Funktion, keine lexikalische Bedeutung mehr. Auf dem Weg der Grammatikalisierung gibt es, ich weiß nicht, ob das in der Morphologie besprochen wird, aber gibt es noch einen interessanten Prozess, nämlich Bleaching oder phonetische Erosion. Warum sind die grammatischen Elemente phonetisch kleiner als die lexikalischen? Warum? Weil die semantische Generalisierung hat eine Konsequenz, nämlich phonetische Erosion. Es wird alles abgebaut, was übrig ist, weil man hat ja keine Semantik mehr. Und deswegen erhalten wir manchmal nur ein Vokal oder einen Konsonanten oder vielleicht Vokal und Konsonant. Das sind die Präfixe oder Suffixe, die nur noch anhand von zwei, drei phonetischen Elementen übrig bleiben, erfüllen aber trotzdem die Funktion, eine abstrakte grammatische Kategorie zu erfüllen. Also diese zwei Wege und das, was wir gerade gesagt haben mit eben oder mit bekommen zum Beispiel. Ursprüngliche Erklärung, warum das stattfindet, ist tatsächlich die Metaphorisierung, die Übertragung einer spezifischen alten Bedeutung auf die neue Konzepte. Und die neue Konzepte müssen nicht unbedingt neue Lexeme sein. Die können auch die grammatische Kategorien sein. Das ist ganz wichtig. Das war für mich jetzt die erste Schnittstelle zwischen Morphosyntax und Semantik. Und gleich kommt die zweite. Das überspringe ich jetzt auch. Da habe ich jetzt einfach zwei Bedeutungen gegeben, die vielleicht klausurrelevant sind, aber auch nicht. Weiß ich noch nicht. Das ist eine Klassifizierung, eine allgemeine Klassifizierung, welche Art der Metapher es allgemein gibt. Ja, zunächst mal, okay, kognitiv-psychologisch gesehen liegt natürlich hinter jeder Metapher eine ganz bestimmte menschliche Kreativität. Ja, und diese kreative Metapher sind die Metapher, die ohne Äußerungsbedeutung nicht zu erschließen sind. Und wir können nur aus dem Kontext heraus erschließen, dass hier um eine Metapher handelt. Der Kollege zwitschert mal wieder, ja, dass da gibt es eine Dissonanz zwischen Kollegen und zwitschert. Ja, also es ist eine semantische Unverträglichkeit und nur durch den Kontext, nur durch die Interaktion, in der dieser Satz integriert ist und nur durch die kommunikative Strategie, ich beabsichtige etwas mit diesem Satz. Nur dieser nichtsprachliche Äußerungskontext deutet darauf hin, dass zwitschert hier als Metapher gebraucht ist. Man nennt das auch ad hoc. Ja, also irgendwie brauche ich gerade, das passt gerade, das ist unbeabsichtigt auch. Es gibt natürlich die lexikalische Metapher und überall, das haben wir in der letzten Sitzung gesprochen, überall, wo wir Polysemie haben, da handelt es sich tatsächlich um lexikalische Metapher, die mehr oder minder unabhängig von den Kontexten sind. Paul ertrinkt in Arbeit. Da Ertrinken setzt etwas Flüssiges voraus, aber die Arbeit ist an der Stelle nicht flüssig. Aber das ist tatsächlich eine polyseme Bedeutung, eine mehrdeutige, ambige Bedeutung des Wortes ertrinken, indem man das tatsächlich metaphorisch überträgt. Es gibt tote Metapher bzw. demetaphorisierte Wörter. Zum Beispiel erfahren, ursprünglich war tatsächlich das Wort fahren, ist immer noch drin. Tatsächlich durchfahren oder reisen, das war Spezifizierung. Und an der Stelle sehen wir auch, dass bei der semantischen Entwicklung eines Wortes, bei der Metaphorisierung kann die Bedeutung breiter gefasst werden oder die Bedeutung kann verengt werden. Ja? Begreifen, das habe ich vorhin erklärt. Und die Usualisierung, das sind die Metapher-Klischees, nennt man das auch. Das sind Paul ist eine Löwe. Ja? Das ist unkreativ. Ja, das ist nicht Polysem an der Stelle, so wie zum Beispiel mit der Trinken. Paul ist eine Löwe. Meistens sind das die Copula-Konstruktionen oder die Gleichsetzungsnomina. Die Frage, die uns jetzt beschäftigen soll, ist viel spannender als jetzt nur diese viele Beispiele durchzugehen, obwohl ich solche Beispiele auch kurz vor Ende nochmal für mich aufbewahrt habe und wo wir vielleicht ein bisschen jetzt interaktiver werden sollten, lautet, kann eine Metaphorisierung, achten wir kurz auf die Frage, kann eine Metaphorisierung die Argumentenstruktur eines Verbs verändern? Stellt mir mal vor, wir haben ein Verb und das Verb wurde zu einem anderen Verb metaphorisiert. Kann die Argumentenstruktur des Geberverbs im Metaphernehmerverb verändert oder 1:1 weitergereicht werden? Das ist keine triviale Frage. Das ist eben die Schnittstelle zwischen Semantik und Syntax. Und ich habe da ein Beispiel aus einem Artikel einer Kollegin, Monika Stierz. Und das sind die zwei Fragen. Ja? Kann durch Metaphorisierung das Verb neue syntaktische Eigenschaften annehmen? Ist die Konsequenz die Bedeutungserweiterung oder geht diese Konsequenz noch weiter? Kann das Verb, wir wissen ja, dabei geht es hier um Valenz. Ja? Wir wissen, was ein Valenz ist. Wir wissen, dass ein Verb von eigener Bedeutung aus Leerstellen eröffnen kann, Leerstellen, die besetzt werden. Ja? Lucien Tenier hat das sehr gut formuliert. Er meinte, dass die Bedeutung, die Semantik eines Verbs präjudiziert die Struktur des Satzes, in dem das Verb integriert ist. Er bringt bereits die Potentialitäten einer Ausformung des Satzes mit aus dem Lexikon. Deswegen ist der Satz bereits im Lexikon deponiert und im Satz detoniert. Das war so eine, seine bildhafte... Bitte?
Die Detonation fand ich lustig,
im Satz. Ja, das detoniert quasi im Satz. Ja, es ist, er verwendet viel Metapher dabei. Wir nehmen dabei drei Verben. Pfeffern, verzuckern, zu müllen. Jetzt dachte ich noch an sowas, so ein Slang, zu texten. Ja, gibt es auch, oder? Ja. Und dabei geht es tatsächlich um würzen, als genau nach demselben Muster kreiertes Verb. Achten wir bitte drauf, was sind das für Verben? Das sind sogenannte denominale Verben. Ja? Wissen wir, was denominale Verben sind? Ja? Das sind die, im Hintergrund sind nicht die Handlungen, sondern Substantive. Pfeffer, Zucker, Müll, Würze. Das sind die Substantive. Und die können wir als Wortart umformen, als Ausartung verändern und sagen, das sind die denominalisieren, aber dafür verbalisieren. Und wir können manche Infinitive als deverbalen Substantive betrachten und so weiter. Das ist ein bisschen theoretische Spielerei. Aber das ist gar nicht so irrelevant bei dieser Überlegung. Jetzt erweitern wir unsere Vorstellung aus dem Syntax mit einer Idee aus der Semantik, nämlich würzen als Verb halt zwei als Valenz, ja, als Valenz, hat zwei Möglichkeiten, Aktanten anzuschließen. Einmal der würzt, agens, der diese Handlung auslöst und kontrolliert. Und einmal das, was gewürzt wird. Wir haben zwei Leerstellen. Das können wir einmal mit Paul besetzen und einmal mit Fleisch. Oder einmal mit Peter und einmal mit Salat. Keine Ahnung. Aber wir haben zwei Leerstellen, zwei explizite Leerstellen. Und jetzt kommt das, was wir vorhin gesagt haben mit den denominalen Verben im Spiel. Weil das denominale Verben sind, die haben noch eine implizite Leerstelle. Ja? Die haben nämlich, dieses implizites Argument ist die Würze selbst. Hier wäre implizites Argument Pfeffer und hier wäre implizites Argument Zucker und hier das implizite Argument Müll. Das heißt, wir haben zwei explizite, realisierte, mit Kasusformen angeschlossene Leerstellen. Das sind explizit. Und wir haben semantisch impliziten auch noch. Und das ist an der Stelle Würze. Das ist unsere Ausgangslage. Und wir können jetzt alle möglichen aktive und passive Sätze bilden. Paul würzt das Fleisch wird gewürzt von Paul, aktive oder passive, wir nehmen einfach aktive. Paul würzt das Fleisch. Zwei explizite Argumente, Paul und Fleisch, und ein implizites Argument, Würze. Jetzt schauen wir, wenn wir an der Stelle Würze spezifizieren und sagen, Würze ist an der Stelle eine Menge von allen möglichen Gewürzen. Salz, Pfeffer, Knoblauch, was gibt's noch? Alles Mögliche. Alle Würzmöglichkeiten, stellt euch mal eine Menge vor und alles ist drin. Ich versuche aber in diesem Satz zusätzliche Informationen zu geben und sagen, er würzt das Fleisch nicht einfach, sondern er würzt das mit einem ganz bestimmten Gewürz. Und zwar mit Pfeffer. So, welche Möglichkeit habe ich, das an diesem Satz anzuschließen? Nämlich, ich stelle ein Adjunkt, eine Angabe, ja, an der Stelle mit dem Verb würzt und bilde einen Satz wie Paul würzt das Fleisch mit Pfeffer. Ja, mit Pfeffer. Ich habe eine Präposition mit und ich schließe das an. Das hört sich jetzt so what? Was haben wir jetzt eigentlich gemacht? Es ist jede Menge passiert. Wir haben etwas gemacht, was keiner gemerkt hat, nämlich wir haben das implizite Argument nivelliert. Wir haben das ausgelöst. Wir haben aus implizitem Argument Würze, aus dem vorigen Satz, ein explizites Argument Pfeffer gemacht. Das ist viel, denn die Würze hat an Semantik, denkt mal bitte an diese Autobahn, der ist bereits, seine Semantik hat angefangen zu schwanken, ja? Er hat etwas fest impliziert und wir haben das aufgeweicht. Wir haben einen Riss verursacht. Und sobald das geschieht, ist er bereits aufgerüstet oder ausgerüstet dafür, dass wir einen Schritt weitermachen. Nämlich, also achten wir bitte drauf, damit, dass wir das hier spezifiziert haben, rein semantisch etwas näher erfasst haben, legitim. Dieser Pfeffer ist Würze ist eine Menge und Pfeffer ist eine echte Menge von Würze. Also das ist semantisch verträglich. Hätte ich jetzt zum Beispiel da was anderes geschrieben, hätten wir vielleicht zunächst mal ein Problem. Aber das ist semantisch absolut konform, das was wir gerade gemacht haben. Okay, der will einfach nicht. Der hat auch einen Brückentag heute. Okay, wie das ganze Institut. Okay. Also aus einem impliziten Argument, explizites Argument und das, wenn sowas passiert, können wir auch schnell zu so einem Satz landen. Nämlich, wir ersetzen Pfeffer mit Zitate und sagen so einen Satz, Paul würzt seine Rede mit Zitaten. Wer ist damit nicht einverstanden, dass so ein Satz im Deutschen geben kann? Wir haben wieder würzt. Haben wir ein implizites Argument, Gewürze? Nein. Endgültig nicht mehr. Wir haben das bereits im vorigen Beispiel angefangen, quasi aufzuweichen, zu generalisieren. Und wir haben das so weit generalisiert, dass da nichts mehr, also Magieflasche steht hier nicht mehr drin. Ja, also implizites Argument, Gewürz als Menge von allen Gewürzen, die in Frage kommen, ist nicht mehr da. Stattdessen stehen da Zitate. Ja, das heißt, wir haben, Zitaten sind keine Spezifikation von Würze. Achten wir bitte drauf. Vorhin hatten wir Pfeffer hier und Pfeffer war echte Teilmenge von allen Gewürzen, die wir in Bezug auf das Fleisch verwenden können. So, wir können aber ein implizites Argument als Lexemvariante komplett aufweichen, so weit aufweichen, dass wir das einfach würzen in Bezug auf die Reden verwenden können, nicht mehr auf das Fleisch und dann anstatt Pfeffer sowas wie Zitate nehmen. Wir könnten auch zum Beispiel, keine Ahnung, Kommentare nehmen oder Anekdoten nehmen oder alles Mögliche nehmen, was im Gesamtmenge von Rede als Redeteil in Frage kommen kann. So. Die Sache ist jetzt einfach, was wir jetzt oder warum das so unstrittig aussieht, denke ich. Also ich bin kein Muttersprachler, aber wenn jemand ein Problem mit dem Satz hat, Peter Würz seine Reden mit Zitaten, soll man kurz mal Hand hochheben. Aber es ist sehr transparent, dass es eine Metapher ist, dass Würzen einfach eine Übertragung ist. Das ist sehr transparent. Genauso transparent ist auch, glaube ich, die Funktion. Das ist einfach rhetorische Figur. Ja, das ist ein Tropus, das ist eine rhetorische Figur. Das, ja, was macht eigentlich, wenn man so einen Satz sagt? Was passiert danach? Ja, man wird besonders, als besonders eloquent vielleicht beschrieben oder als besonders, ja, kriegt man Angst vor einem, ja, mit so einem zu diskutieren, keine Ahnung. Ja, aber aus irgendeinem Grund wird das in eine kommunikative Strategie, so eine Figur, ständig integriert. So. Nun habe ich hier geschrieben, dass Zitaten keine Spezifikation der Würze ist. Ist das wirklich so? Und das ist das Schönste dabei. An der Schnitzel zwischen Semantik und Syntax können wir ja die Thesen oder Hypothesen auch testen. Und zwar wie folgt. Peter würzte das Fleisch und zwar mit Cayennepfeffer. Und zwar, jetzt wenn wir dasselbe zwar auf diesen Satz übertragen, Paul würzte die Rede und zwar mit Zitaten. Komisch. Also grammatisch richtig, aber es ist unused. Ja, es ist komisch. Es ist, also durch diese Desentenzialisierung, durch und zwar, halten wir eine Distanz zwischen Rede und Zitaten. Hier war das kein Problem. Bei der Metaphorisierung war das nicht mehr so leicht semantisch zu interpretieren. Jetzt versuchen wir mit ohne. Clara würzte das Gericht ohne Salz. Clara würzte ihr Reden ohne Anekdoten. Ich glaube nicht grammatisch, oder? Kann man formal, es ist dermaßen nicht interpretierbar, dass es einfach nicht mehr grammatisch ist. An der Stelle sehen wir einfach, dass durch Metaphorisierung wir zwei verschiedene syntaktische Konstruktionen erhalten haben, die auf dieselbe Tests unterschiedlich reagieren. Das ist empirische Sprachwissenschaft. Wenn man etwas nicht ahnen kann, sondern mit Tests belegen kann. Das heißt, wir haben dieselbe Tests. Überall haben wir würzt, 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 würzte, würzte. Ja? Wir haben dasselbe Verb, einmal metaphorisch verwendet, einmal sprichwörtlich verwendet. Dieselbe Test, zwei unterschiedliche Grammatikalitätsstufen. Also zwei unterschiedliche Reaktionen darauf. Warum passiert das? Das hat einen Grund und das hat einen rein semantischen Grund und deswegen sollte man niemals als überzeugender Syntaktiker, vor allem Formalsyntaktiker, sowas nicht in Acht nehmen. Würzen, verzückern, zumüllen, zutexten, pfeffern ist eine bestimmte semantische Klasse der Ornativa. Das schöne Wort Ornament kommt aus Ornativa. Ja, was machen eigentlich Ornamenten? Ja, die machen etwas schöner oder beziehungsweise die machen aus etwas etwas. Ja, die Ornativa schmücken oder versehen mit. Ja, das sind die sprachliche, semantische Mittel, etwas zu schmücken. Ja, tatsächlich sprichwörtlich etwas zu schmücken. Ich will noch die Mandeln verzückern und dann haben wir verzückern tatsächlich als Ornativa. Der Vorstand verzückerte die Verluste mit Hinweisen auf frühere Erfolge. Ja? Etwas mit etwas versehen. Wir müllen unsere Städte zu und dann übertragen. Wir dürfen uns nicht nur mit Informationen zumüllen lassen. Ja? Hier ist einmal tatsächlich sprichwörtlich Müll. Und hier ist das, sind das Informationen, hier sind das Verluste, hier sind das Mandeln. Direkte Spezifizierung, dann die übertragene Bedeutung und dann die entsprechende Spezifizierung, die nicht unmittelbar zum Verzuckern, zum Zumüllen und so weiter. Ich weiß nicht, ob ich das jetzt deutlich gesagt habe, dass diese Spezifizierung zulässig ist, dass man Spezifizierung von Verzückern Verluste sind, dass Spezifizierung von Zumühlen Informationen sind, dass das informativ zulässig ist, identifiziert, dass wir hier mit einem Metapher zu tun haben. Metaphern, die syntaktisch in dieser Konstruktion eigenständige, autonome Argumentenstruktur aufweisen. Das ist eigentlich die Pointe dieser ganzen Geschichte. Ja? Er ölte die Kette und er ölte seine Kelle mit einem Schnaps. Ja? Die übertragene, einmal ist das Öl und einmal ist das Schnaps als Spezifizierung fürs Ölen. Okay, jetzt habe ich eine Frage an euch und da machen wir vielleicht ganz kurz ein kleines Experiment. Die Frage, die an der Stelle entsteht, ist, was ist das eigentlich, das alles, was wir mit Präposition anschließen? Ja? Mit Pfeffer, mit Anekdoten, mit Zitate, alles, was mit angeschlossen ist. Welchen syntaktischen Status haben diese Phrasen? Sind das die Komplemente, das heißt, ist das so wie Peter und Fleisch, denselben syntaktischen Status, oder kann man sich darauf verzichten? Sind das Adjunkte? Sind die einfache zusätzliche Informationen, die wir wegtun können? Die Frage des Entweder-Oders können wir entscheiden, je nachdem, wie akzeptabel uns dieser Satz vorkommt. Dieter würzte immer seine Rede. Ganz kurz, wer könnte mit diesem Satz leben? Kurz mal Hand hoch. Wer könnte mit diesem Satz nicht leben? Wer weiß das nicht? Ich. Okay. Kannst du das kurz deine Antwort vielleicht uns erklären? Du plädierst fürs Kompliment. Also du plädierst, hier muss unbedingt mit, gehört dazu und so weiter. Mit Zitaten, mit Anekdoten, mit Kommentaren und so weiter.
Ich würde dann ja eher sagen, ich würde weiter
akzeptieren. Es ist Adjunkt.
Ja.
Okay, also man kann sich darauf verzichten. Du kannst mit diesem Satz, so wie das hier steht,
genau.
Was würdest du sagen? Dasselbe? Was würdest du sagen? Gehört dazu. Was würdest du sagen?
Auch mit.
Also gehört dazu auf jeden Fall. Was würdest du sagen? Auch. Was würdest du sagen?
Ja.
Bitte? Eher dünkt. Okay. Was würdest du sagen? Kompliment. Okay. Was würdest du sagen?
Auch Kompliment.
Auch Kompliment. Was würdest du sagen? Sie möchte, glaube ich, nicht beteiligen.
Adjunkte.
Adjunkte, okay. Was würdest du sagen?
Kompliment.
Kompliment. Was würdest du sagen? Kompliment. Was würdest du sagen?
Auch.
Auch. Auch? 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 Nicht. Okay. So ungefähr. Also das allein, auch wenn hier nur das hier stehen, auch wenn hier das hier stehen würde, also ich muss auch sagen, die in anderen Sprachen, wo ich unterwegs bin, würde ich das hier auch hier hinstellen. Ja. Also ich plädiere auch, dass Semantik genau dasselbe Recht hat, die Argumentenstruktur zu bestimmen, wie die formale Angaben, wie zum Beispiel Kasus. Ja, also Kasus wird da sehr stark aufbewertet, was berechtigterweise. Ja, alles, was mit Kasus angeschlossen ist, ist fest und sind Komplement. Und alles, was mit Präposition angeschlossen ist, kann man sich darauf verzichten. Manchmal aber durch dieses Verzichten geht ein Maß der Information verloren, die diesen Rest, also übrig gebliebenen Satz, nicht interpretierbar macht. Und deswegen, also ich meine, worum geht es ja eigentlich in der Sprache? Um Verwendbarkeit. Und wenn etwas formal richtig ist, aber nicht verwendbar ist, was macht das für einen Sinn? Das ist einfach ein bisschen Glaubenserklärungsfrage, worüber man diskutiert. Deswegen, ich muss auch, es gibt die Autorin dieses Textes, wo ich das Beispiel her habe, plädiert auch für komplementären Status dessen. Aber sie hat auch so ein Experiment gemacht, wo sie, glaube ich, weiß nicht, was für ein, also zwei Drittel gegen ein Drittel hatte. für, also pro Komplementenstatus dessen. Also das sind die, ich glaube, ich habe eine Folie übersprungen, ganz kurz. Okay, beenden wir das kurz und dann kommen wir nochmal hin. Die sehr interessante Frage bezieht sich auch auf die Argumentenstruktur bei den Witterungsverben. Und die werden sehr, also sehr oft metaphorisiert. Was aber bei Witterungsverben wichtig ist oder interessant ist, dass wir hier sogenannte Platzhalter haben, also rein syntaktisch gesehen, ein S. Ja? Das heißt, wir haben ein explizites Argument, das eigentlich keine Funktion hat an der Stelle, nur halt quasi Funktion hat, nur formale Funktion hat. Das ist so nichts anderes als Placeholder und muss aus grammatischen Gründen und nicht aus semantischen Gründen dastehen. Das ist quasi Überbleibsel der Zeit, als man gedacht hat, dass jemand von oben tatsächlich regnet. Ja? Und das, was wir hier erleben, ist, es regnet, aber es regnete Vorwürfe, dass man dieses quasi explizites Argument in einem neuen Argument übersetzt. Also hier können wir tatsächlich ein Gleichnisszeichen setzen. Es und Vorwürfe sind genau dasselben, ja, an der Stelle. Aber weil das ein Wetterverb bleibt, immer noch ist, also regnen an der Stelle, kann eben, man kann jetzt nicht sagen, Zuschauer regneten, Ovationen oder so. Ja? Quatsch. Ja, weil also ein Wetterverb würde sowas nicht zulassen, das wäre außer des Platzhalters dort etwas anderes einfügen. Das, was tatsächlich diese Vorwürfe, Konfetti oder Applaus oder Beifall oder sonstiges als Agens verursachen würde, ja, als Trigger, als Auslöser dieser Handlung sein könnte. Wichtig bleibt aber, dass also die Feststellung aus dieser Beobachtung, dass durch Metaphorisierung von Ornativa, eine semantische Klasse von Verben, und auch die Wetterverben oder Witterungsverben oder Wetterverben, die semantische Struktur bleibt nicht unverschönt und die Argumentenstruktur verändert sich dahingehend, dass wir aus dem expliziten, impliziten Aktanten des Verbs die explizite Aktanten des Verbs gewinnen. Und jetzt habe ich mir, ich suche da gerade eine Folie, die ich scheinbar auch übersprungen habe. Wo war das? Ja, genau, das war das. Das wollte ich eigentlich am Anfang sagen, aber das fand ich sehr eingehend, dass wir die Metaphorisierung nicht nur in Bezug auf die in Bezug auf die einzelnen Wörter haben, die metaphorisiert werden, sondern die Sprichwörter an sich sind die Produkte der Metaphorisierung. Und ich habe hier, und man nennt das auch Wortwelten, ja, ein Wort, wir haben das, den Begriff hier erwähnt mal, ein Wortfeld, ja, Wortfeldtheorie und Wortfelder, man spricht aber von Wortwelten, es gibt sogar ein Lexikon der Wortfelden im Deutschen, ja, vielleicht zumindest habe ich meine Hand gehalten. Zum Beispiel Wortwelt der Seefahrt. Ja, und die alle Metaphorisierungen, die aus dieser Sinnbildlichkeit des Seefahrts entspringen, in den Hafen der Ehe einlaufen. Ja. Klare Seefahrtsprache, aber bezieht sich genau auf was ganz anderes. Ankerlichten, Segenhissen, alle Mann an Bord haben, zu neuen Ufern aufbrechen, mit allem Wasser gewaschen. Ja? Es ist eine, ich weiß nicht, in welchem Zusammenhang das jetzt herkommt, in allen Wassern gewaschen, aber wahrscheinlich allen Meereswassern gewesener Kapitän. Ja? Ja? Es gibt Linguisten, die sagen über sich, ich bin in allen linguistischen Wasser gewaschen. Ja? Wenn man besonders fragt, was bist du eigentlich, aus welcher Ecke Linguistik kommst du, er sagt, ich kann alles. Ich bin in allen linguistischen Wasser gewaschen. Dieser Text, sowie auch das aus der Musikwissenschaften, bleiben Sie auf dem Kurs, wenn es in den Klippen der Konjunktur einmal stürmisch wird, damit Ihre besten Kunden nicht über Bord gehen. Alle, die sämtliche Einfüge, die rot markiert sind, aus der Seefahrt, Metapherwelt. Der gesamte Text bezieht sich aber auf irgendeinen, weiß ich nicht, Börsenmaklersprache, irgendwas. Also in der Werbeindustrie ist Metapher und auch Beratungsgesprächen. Ja, dort muss etwas erklärt werden. Wie kann ich etwas erklären, was neu ist? Indem ich das bekannte Muster beim Zuhörer aufgreife und darauf etwas aufbaue. Und man geht davon aus, okay, auf Kurs oder Klippen zum Beispiel oder stürmisch über Bord und so weiter. Das sind die bekannten Muster. Und ich integriere das in einen neuen Kontext und erzeuge ein metaphorisches Bild daraus. Sportwagenwerbung zum Beispiel, voller Kraft voraus, auch ein Seefahrtwelt. Aus dem Sport zum Beispiel mit harten Bandagen kämpfen oder Handtuch werfen. Ja, Handtuch werfen, ich glaube, jeder kennt das, wenn ein Boxspieler irgendwie zu stark demoliert wird, dann wirft der Trainer immer so ein Handtuch auf den, Ring. Und dann, ja. Theater, zum Beispiel Lampenfieber haben. Ja, ich weiß nicht, weiß jemand, wo das herkommt? Lampenfieber? Wahrscheinlich die ganzen Lampen, die auch, ja. Ja, zum Beispiel, hier steppt der Bär. Wo kommt das her? Wer weiß das? Warum ist das metaphorisch? Also es gibt viele Deutungen. Ich glaube, gerade wo wir in Frankfurt sind, man sagt auch zu Aktienkursen, wenn die runtergehen angeblich, ja, also zumindest hat eine Kollegin hat, glaube ich, das auch ermittelt anhand des Korpuses, dass das sehr oft in ZDF oder ARD ist, das glaube ich, Börsenschaltungen dieser Satz oft gefallen ist. Hier steppt der Bär, das heißt, die Kursen gehen runter, weil wer weiß, warum da am Börsenplatz ein Bär und Stier stehen? Weiß das jemand? Wofür sind das Metapher, ja?
Für aufsteigende und fallende Aktien. Also der Bär kämpft so von oben nach unten. Steigen?
Nee, für Wallen, Fallenden.
Ja.
Genau, richtig. Also dann würde das zum Beispiel, hier steppt der Bär, das heißt, die Kurse gehen nach unten, weil der... Ja, also hier steppt der Bär, sagt man auch, wenn was los ist. Ja, also Party ist losgegangen oder sowas. Das ist das, einen Kater haben. Wo kommt das her? Warum ist das so eine Metaphorik? Wie kann man... Wolltest du sagen? Aber du weißt, was das ist.
Ich weiß, was es ist.
Ja, okay, wo kommt das her? Das ist tatsächlich, es gibt auch zweierlei Erklärungen dazu. Ein Kater haben, das ist einfach homonym, also gleichklingendes Wort für bestimmte Art der Beschwerden, die auf Latein tatsächlich Katar, also A und H hinten haben. Das ist tatsächlich ein lateinisches Wort für eine ganz bestimmte Art der Beschwerde. Und jedes Mal, wenn man viel Alkohol zu sich genommen hat, hat man die ähnliche Beschwerde. Und deswegen aus dem 19. Jahrhundert, aus Studentenkreisen übrigens, hat man als Diagnose bekommen, du hast einen Katar. Ja, also das ist wird komisch geschrieben. Ja. Aber dann haben die Studierenden, glaube ich, wahrscheinlich aus Göttingen, nehme ich an, die haben damit so eine Katzenjammern. Ja, also morgens nach dem Gesaufe oder was auch immer, Katzenjammern damit verbunden, weil oh, mir geht's schlecht. Man hat das einfach als Katzenjammern und das quasi als Kater interpretiert. Hat nichts eigentlich mit der Katze zu tun, nur insofern, als man eben irgendwelche Stimme von sich gibt, die vielleicht so mit Katzenjammern. Aber das Wort an sich ist nur, würde man sagen, das ist eine Metapher. Es ist keine Metapher, sondern es ist einfach, man nennt es auch Volksetymologien. Ja, also es ist ein, Frau Agnes Korn nennt das Klingklang-Etymologie. Ja, es klingt irgendwie ähnlich, also es ist homophon. Aus dem Verkehr, Vollgas geben, ich verstehe nur Bahnhof. Das ist wirklich eine... steht in allen interkulturellen Missverständnissen in Deutschland. Das gibt es nur auf Deutsch, ich verstehe nur Bahnhof. Ja? Weiß das jemand, wo das herkommt? Warum Bahnhof so metaphorisiert wurde in diesem Zusammenhang? Das kommt aus dem Ersten Weltkrieg, als kriegsmüde Soldaten nichts anderes außer Bahnhof hören wollten, um nach Hause zu kommen. Und alle anderen Gespräche, Überredung zum Beispiel, haben die ihm abgebrochen, ich verstehe nur Bahnhof. Also nach dem Motto, ich will nichts anderes wissen, außer Bahnhof, um nach Hause zu fahren. Heutzutage meint man aber darunter Also ich verstehe nichts außer Bahnhof. Ein amerikanischer Kollege fragte mich das, was heißt das eigentlich, ich verstehe nur Bahnhof. So, Kontext habe ich erklären können, aber Inhalt nicht. Also wo kommt das her? Und das ist tatsächlich aus dem Ersten Weltkrieg. Die kriegsmüde deutsche Soldaten haben das genau im Wunsch manifestiert. Zahlen, hier hat jemand einen Strich durch die Rechnung gemacht. Wo das herkommt, weiß ich nicht. Aber wenn jemand weiß, ruhig, fühlt euch frei. Kochen und essen, das schmeckt Ihrem Leser. Ja? Das Wort, das Verb schmecken, ja, es ist klar metaphorisiert. Beweisen Sie guten Geschmack, und da geht es tatsächlich nicht ums Essen. Darf es ein bisschen Senf sein? Warum das? Senf vielleicht ist so ein etwas Aufpäppeln, ne? So ungefähr als Metapher zu verstehen. Akademisches Augenzwinkern. Ja, das gefällt mir sehr. Das ist wahrscheinlich etwas so wie Vertraulichkeit oder sowas. Weiß das jemand, in welchem Kontext man das gebrauchen kann? Wir sind alle im akademischen Bereich. Gut, dass wir aber das nicht können. Oder? Hattest du eine Idee?
Das ist eine Mutmaßung eigentlich, dass das mehr so im feuilletonistischen Bereich ist, wenn jemand seine Intellektualität unterbrechen möchte und deswegen irgendein Fremdwort oder was auch immer.
Also kokettiert so ein bisschen.
Genau.
Okay.
Mit der Akademie kokettiert, trotzdem unterhalten, schreiben soll.
Okay. Gift und Galle spucken, ich glaube das auch. Das ist eine metaphorische... Das ist mehr Schnuppe. Das hat auch eine sehr interessante Geschichte, wie das metaphorisiert wurde. Nämlich, das hat mit der Stern zunächst mal nichts zu tun. Mit Sternschnuppen nichts zu tun. Sondern das war irgendwie so ein Kott-Austragen von Katzen oder so. Und dieses Austragen nennt man in Berlin Schnuppen. Ja? Und als man die Sternhagel nennt man das, gesehen hat, das hat man irgendwie mit dieser Tätigkeit irgendwie verglichen. Und das kommt tatsächlich in irgendeinem Bühnenstück vor, und dann hat sich das ausgeweitet, und dann wurde das, mir ist das Schnuppe, also mir ist das egal, irgendwie daraus geworden. Und die kalten Füße bekommen Winter. Ja, das, okay, es ist ziemlich, ziemlich transparent. Was ich eigentlich mit dieser Folie zeigen wollte, ist, dass die Metaphorisierung nicht nur die einzelnen Wörter betreffen, sondern auch die Sprüche an der Stelle auch durchaus als Metaphorisierungen anzusehen sind. Obwohl, ich wiederhole zu allem, was ich heute gesagt habe, dass in der Theorie immer die zwei Meinungen dazu herrschen. Also es gibt einige Kollegen oder Autoren, die behaupten, dass die Sprichwörter, so wie ich jetzt hier gezeigt habe, eher klar sind die kulturell determiniert, aber alle Metaphern sind kulturell determiniert. Es gibt natürlich Metapher, die in allen Völkern eine ganz bestimmte Assoziation erzeugen und die sehr ähnlich sind, aber ich würde sagen, absolute überwiegende Mehrheit ist trotzdem kulturell determiniert. Für kulturelle Determiniertheit eignen sich sehr die politische Metapher, wenn ich das jetzt schieben könnte, und das ist unsere letzte Folie. Das Bild alleine, look right, ja, pass auch rechts auf. Ja, eigentlich steht auf der Straße und könnte man im wörtlichen Sinne eben Straßenverkehr meinen, aber damit, das haben wir schon zum vierten Mal jetzt rechts und links, glaube ich, in diesem Seminar angesprochen. Und die Verteilung im französischen Konvent, rechts und links. Und hier ist das tatsächlich, dass man rechts aufpassen muss. Man sagt, dass die politische Metapher, also das ist die kulturelle Determiniertheit oder gesellschaftliche Determiniertheit, immer ein Kind der Zeit, ein Kind des Ortes und ein Kind der Gesellschaft ist. Diese drei Sachen müssen zusammenkommen, damit politische Metapher funktioniert. Wie das, auf welche sprachliche Instrumente geht das zurück? Die Information wird vereinfacht. Deswegen ist zwischen politischer Metapher und Verschwörungstheorie ein sehr kurzer Weg. Ja? Warum? Weil Verschwörungstheorien sind immer die simplifizierste, vereinfachte Komplexitäten immer. Deswegen wundere ich mich, wenn die gebildeten Menschen sich Verschwörungstheorien bedienen. Damit zeigen die einfach, dass die mit komplexen Dingen nicht umgehen können. Deswegen Verschwörungstheorie indiziert schon, dass man ja, manipulativ vorgeht mit der Sprache. Ja? Also Vereinfachung der Information, Anregung der bildlicher Vorstellung. Das ist in der Politik natürlich genuines Interesse, denn man meistens an Wählerschaft gewinnen möchte. Und ich muss irgendwie, weiß ich nicht, es gab ja 2002 einen Streit darüber, wer mit deutscher Nationalmannschaft aus Südkorea nach Deutschland fliegt. Gerhard Schröder oder damaliger Konkurrent der Stoiber. Und man sagte, wenn Deutschen gewinnen, dann wollte jeder mit der Maschine fliegen. Aber wenn die Zweite werden, dann wussten die, wer da sitzen sollte, weil die Bilder hätten einen metaphorischen Charakter. Okay, du bist der Zweite in den Wahlen auch, so wie die Mannschaft auch. Also die bildliche Manifestierung eines Metaphers ist auch das Ziel und geschieht auch. Gewinnung der neuen Perspektive und Beeinflussung. Das ist das, glaube ich, das, was am meisten geschieht. Und ich habe mir gedacht, was ist eigentlich die meist manipulierte Metapher eigentlich der Gegenwart? Und ich glaube, das Wort hat gute Chancen dafür zu plädieren, die Globalisierung. Das Wort Globalisierung, ich glaube, wenn ich jetzt euch fragen würde, was ist Globalisierung, ich bekäme hier 20 verschiedene Definitionen, die zwar eine Schnittmenge hätten miteinander, aber doch unterschiedlich voneinander wären. Ja? Es gibt nicht nur, also Globalisierung lässt zweierlei zu. Es gibt Globalisierungsbefürworter und es gibt Globalisierungsgegner. Beide aber streiten nicht eigentlich über das Wort Globalisierung, sondern über die Deutungshoheit. Über die Deutungshoheit. Und wir wissen aus der allerersten Folie, aus der Alice hinter den Spiegeln, etwas heißen lassen. Wie geschieht das, fragt Alice. Und Gugelmogel sagt, ja, es ist eine Frage, wer der Stärkere ist. Wenn die Globalisierungsbefürworter stärker sind als Globalisierungsgegner, dann haben die positive Deutungshoheit, das als was Positives heißen lassen. Und wenn Globalisierungsgegner stärker sind, bessere Instrumente haben, all das besser hinbekommen, dann haben die Hoheit unter diesem Wort eine Gefahr als Hauptdenotat oder Hauptdenotation zu parken. Mittlerweile ist Globalisierung an sich aber speziell dieser Begriff als alltagsplausibel geworden. Was heißt Alltagsplausibilität? Man geht davon aus, dass die Teile dieser Welt sind globalisiert und Teile dieser Welt sind nicht globalisiert. Wenn ich jetzt in ein Land komme und da sehe ich McDonald's und habe ich hier aufgezählt, Benetton, Shell, Internet, dann sage ich, okay, das Land ist globalisiert. Und wenn ich irgendwo in Südamerika bin und irgendwo in Amazonas, dann sage ich, okay, dieser Stamm ist ja nicht globalisiert. Das ist zunächst mal ohne wertende Tatsachenbeschreibung, nichts anderes. Die Frage ist, ob der eine oder andere besser ist, geht es ja nicht darum. Aber nicht mehr hinterfragbares Orientierungsmuster. Das, was ich gerade gesagt habe, das Wort erlaubt mir, die Welt in zweierlei zu klassifizieren. Das ist sehr mächtig deswegen. Und deswegen kämpft man auch, um das richtig zu metaphorisieren. Das alte Konzept mit der Globalisierung ist für alle gemein. Das Neue, worauf das es übertragen soll, darum wird es gekämpft. Ja? Und solche Orientierungsmuster nennt man auch in der Metapherforschung selbst als Bewegungsbegriff. Bewegungsbegriffe geben immer die Vorgaben vor. Und diese Vorgaben müssen aus der Perspektive der Befürworter erreicht und aus der Perspektive der Gegner nicht erreicht oder verhindert werden. Ich habe ein Beispiel aus einer Hochschulpolitik jetzt hier gebracht. Wenn jemand zum Beispiel sagt, dass die deutschen Universitäten für heutigen globalen Konkurrenz nicht eingerichtet sind, derjenige mobilisiert ein Reformpotenzial oder Anspannungsdruck, sagt man. Ne? Politiker kommen und sagen, okay, wir haben hier die Steuergelder und diese Gelder sollen dafür verwendet werden, dass unsere Hochschulen, Universitäten für die globalisierte Welt vorbereitet sind. Und ich glaube nicht, dass jemand steht und sagt, nö, wer verwendet das nicht für die Vorbereitung für Globalisierung, der hat ganz schlechte Karten als Politiker. Das ist damit gemeint, dass das ein Orientierungsmuster ist. Man bezieht sich bereits darauf. Solche Bewerbungsbegriffe konstatieren quasi etwas, was noch gemacht werden muss, damit man später sagt, das ist schon bei uns geschehen. Ja, das sind sogenannte Metaphern, die immer neu definiert werden, um Deutung dessen immer neu gekämpft wird. Deswegen habe ich jetzt auch vorhin gesagt, wenn man von politischen Metaphern spricht, dann geht man tatsächlich diese Behauptung heraus, das ist eigentlich nichts anderes als wer der Stärkere ist, wer hat mehr Medien unter sich. Warum ist das so, dass viele Politiker, zumindest vielleicht nicht in europäischen Ländern, aber vor kurzer Zeit hatten wir das gute Beispiel in Italien, als Ministerpräsident zeitgleich alle Meinungsmacher besaß. Tatsächlich besaß. Ja, warum? Wozu? Das war nicht, also RAI UNO ist nicht unbedingt die der Weltsender, oder? Ist es? Also zumindest rein sprachlich gesehen kann jetzt nach China nicht senden oder so. Ja, aber trotzdem war das ein Meinungsmacher in den Händen des Stärkeren. Warum? Um bestimmte Metaphern zu rezipieren, ganze Zeit zu rezipieren. Und so oft, bis es ein ganz bestimmtes Konzept besetzt. Vielleicht am Ende wollte ich noch nochmal in Bezug auf die Wortschatz, in Bezug auf die Assoziationen, die ganz bestimmte, hier die Beta-Version, das ist jetzt neu. Und ich habe hier, was habe ich da eingegeben? Ich glaube, wenn man jetzt Globalisierung hier eingibt, dann haben wir ganz bestimmte Assoziationsketten. Ups. Globalisierung hier. Also das ist wahrscheinlich etwas kleineres Korpus dahinter. Globalisierung bezieht sich am nächsten näheren auf Welt und Zeitalter und natürlich Freihandel als kommerzielles Instrument der Globalisierung. Ja, und ich glaube, die Globalisierungsbefürworter oder Gegner sind an der Stelle, scheiden genau auf Freihandel, gehen auch auseinander. Ich hatte noch einmal, genau das wollte ich, als ich das Beispiel, als Beispiel mit dem Netz gezeigt habe, da hatte ich auch, glaube ich, genau in dieser Version einen interessanten Fall, nämlich, genau, Stromnetz zum Beispiel, ins Netz gegangen, ja, und das ist auch interessant, Ball, gar nicht mal unbedingt digital, sondern das ist ein Fußball gemeint und Tor, also Netz im Tor damit gemeint, ja. Natürlich, wie ich vorhin sagte, Wortschatzgeschichte ist nichts anderes als, ich glaube, das ist das Alte. Und wenn wir hier German nehmen und hier auch mal Globalisierung suchen, dann haben wir etwas größeres Korpus im Hintergrund und haben wir wie zum Beispiel soziale Globalisierung, soziale Marktwirtschaft, Wirtschaft, Folgen Europa, Herausforderungen, Antwort unter den Bedingungen. Das sind die meist assoziierte Begriffe oder Konzepte, die mit der Globalisierung zusammenhängen. Ich habe, glaube ich, in der letzten Sitzung erzählt, dass man solche Konkurrenzen auch steuern kann. Und man sieht, also für mich sehe ich hier, dass die Globalisierungsgegner bei der Definition oder Deutungshoheit etwas kürzer abschneiden als die Befürworter der Globalisierung. Ja, das sieht man, dass in den niedergeschriebenen Texten eher solche Assoziationen hochkommen, die jetzt eher neutral bis positiv wirken, als eher negativ, würde ich sagen. Auf diese letzte Folie habe ich einen Text, den wollte ich euch empfehlen. Das ist ein Brief. Ich habe lange Zeit einen Text gesucht, das war hier. Das ist Karl Marx' Brief an seinen Vater. Lest das bitte zu Hause. Es ist unglaublich, dass jemand wie Karl Marx so eine ornative Sprache für private Texte verwendet. Also es ist ein Link, das kann man ja direkt da nehmen. Und da ist unglaublich viele Metapher drin. In der Regel in der Metapherforschung ist der meistverwendete Text von Martin Luther King, I Have a Dream. Das ist mein meistverwendeter Text in der Metapherforschung. Und dann dachte ich nehme was anderes, um euch das zu empfehlen, weil ich gehe davon aus, dass wir in der Klausur die Aufgabe ähnlich konstruieren haben werden. Also ich gebe euch einen Text und da werden viele Metapher drin sein. Nicht so einen großen Text wie hier. Und diese Metapher sollen dann anhand von Klassifikation, die ich jetzt hier gegeben habe, wo war das? Ich glaube am Anfang. Genau, anhand dieser Klassifikation erkannt und analysiert werden. Das wird die Klausuraufgabe sein. Gibt es Fragen vielleicht? es gibt keine Fragen, dann sehen wir uns nächste Woche und dann sprechen wir über Deixis und Tabu.